dass du für uns betest, lieber Herr, das ist so wichtig für uns. Wir haben immer wieder Angst, dass wir so viele Fehler machen und in Verstrickungen kommen. Wir brauchen heute Abend diesen Blick auf deine Fürbitte für uns, dass du Priester und Prophet bist. Der Priester, der für uns eintritt, der uns reinigt und der uns mit Gott versöhnt. Hilf uns auch heute Abend wieder zu dieser Freude des Glaubens und zu dem Frieden, den wir brauchen. Wir legen auch ab, was uns aus diesem Tag belastet, was nicht recht war, wo wir falsch gehandelt haben, wo wir andere verletzt haben. Herr, reinige uns und heilige uns. Amen. Johannes 17, Vers 9 bis 19. Ich rede immer ohne Mikrofon, ich rede nur für die Aufnahme der Kassette. Aber ich hoffe, dass es soweit geht, sonst müssen Sie sich melden. Ich denke, es geht ganz gut, man hat sonst immer auch zu lauten Sound. Ich bitte für Sie, Vers 9, ich bitte für Sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Heute haben Sie einen gefüllten Tag hinter sich. Sie waren in der Welt. Und das zieht sich durch den ganzen Abschnitt durch. Immer wieder kommt Welt, Welt, Welt. Uns ist es jetzt am Sonntag bei einem Krankenbesuch, einem Sterbenden aus unserer Bibelstunde wieder deutlich geworden, dass wir sagen, es ist nicht bloß so, dass die Menschen um uns her sich völlig an die Welt verloren haben und völlig gefangen sind bloß noch von weltlichen Dingen. Und das so sieht, und da ringt ein Mensch wenige Stunden, steht auch vor der Ewigkeit. Und dann haben wir gesagt, aber wir sind ja eigentlich auch von der Welt gefangen. Es ist uns ganz wichtig, wie wir uns ausrüsten, wie wir wohnen, wie wir verdienen, was wir essen, ob wir uns gut fühlen. Und das Bewusstsein, dass wir in dieser Welt nur Gäste sind, das ist ja schlecht entwickelt. Und nun hat uns heute die Welt natürlich auch sehr viel zugefügt. Die Welt verstrickt uns immer wieder in Dinge. Wir sind da immer am Abend auch bedrückt, was wir falsch gemacht haben, wo wir uns um irdische Dinge gestritten haben, wo wir um eitler Dinge, um unsere Ehre willen, andere verletzt haben, wo wir unser Recht durchsetzen wollen. Es ist immer die Welt, die uns im gegriffen hat. Und wir sind doch so stolz und als Glaubenden meinen, wir würden der Ewigkeit zuwenden. Das stimmt ja gar nicht. Wir sind längst an diese Welt verkauft und die Welt hat von uns Besitz ergriffen. Und gleichzeitig ist die Welt eine Riesenmacht. Nicht bloß die Weltkugel, die man immer dargestellt sieht, sondern die Welt auch mit allem, was sie hat, die einen unheimlich zur Versuchung werden kann. Sie zieht uns ganz tief hinein. Das alles kannst du gewinnen. Ein junger Mensch sagt, komm, und dann sieht er die Welt und die Möglichkeiten, die sich bieten. Also, da kann ich Reichtum bekommen, da kann man Geld verdienen, die von der Kinderkirche hatten, gerade den Lot, der nach Sodom zieht. Das ist immer so toll, wie der Lot hinunterschaut von dem Berg neben seinem Onkel Abraham und denkt, ah, da unten, da ist fruchtbar, da ist das Leben und da zieht er hin. Die Welt, die lockt mit allem, das ist ja nicht böse, dass ich einen Beruf habe, dass ich mich freue an all dem, was zum Leben gehört. Aber sie macht mir auch Angst bei der Krankheit, bei der Krise, bei den schrecklichen Nachrichten. Es ist was Fantastisches um die Welt, wenn man auch Berichte liest von den Forschungen und wenn man dann forscht in die kleine Welt hinein. Man denkt an die großen Menschen, die diese Welt erobert haben, an Napoleon, an Cäsar, an Karl Marx oder Mohammed und an die Künstler, die die Welt entdeckt haben und was aus der Welt gemacht haben. Was hat ein Johann Sebastian Bach und ein Händel gemacht aus dem Stückchen Welt und Leben, das ihm gegeben war. Und das ist alles auch Welt. Was Jesus spricht anders. Jesus spricht von dem, dass einem diese Welt zum Hindernis werden kann. Zum Hindernis werden kann in der Beziehung zu Jesus. Und nicht bloß die Sünde oder sowas, sondern einfach die Welt, in der wir leben, in der wir uns einrichten, in der wir uns wohlfühlen, wird uns zur Last und zum Hindernis. Und das wird hier in diesem Gebet Jesu so klar ausgedrückt. Das, was für mich jetzt so wichtig ist, gerade, die Nachricht heute, Sie haben sicher auch gehört, dass eine Mutter ihre zwei Kinder tötet, damit sie das Elend dieser Welt nicht ertragen soll. 9- und 10-jährige Kinder, sie selber hat überlebt, das ist noch das Schrecklichste. Aber das wissen Sie gar nicht, dass den Menschen das Leben eine so große Last ist. Ich wundere mich ja immer, warum man die Zahlen nicht veröffentlicht, wie viele Menschen sich jeden Tag in unserer Stadt allein hier das Leben nehmen. Sie verzweifeln an dieser Welt. Wenn man so von außen denkt, was ist das schon, was die Menschen bedrückt hat? Wenn man in die Welt hineinsieht, vom Fernsehturm runter und sieht da die Häuser oder oben oder von der Richard-Wagner-Straße runter auf Stuttgart und denkt mal, was ist alles in den Häusern, was wird gelitten, geseufzt, geklagt und das überall in den Städten der Welt. Angst, Einsamkeit, Sorge. Und jetzt ist was wichtig, dass Jesus sagt, wir sind in der Welt. Und da kann gar keiner entfliehen, auch wenn er irgendwo in eine Klosterzelle geht. Er nimmt die Welt mit durch sein eigenes Herz, er ist mittendrin. In der Welt sind wir. Und es gibt gar keinen von uns, der dieser Welt entfliehen kann. Wenn ich faste, denke ich vielleicht noch mehr ans Essen, als wenn ich nicht faste. Nehme ich alles auch mit in meiner Fantasie. Jetzt ein Brot essen. Also das ist die Frage, das ist ja mit meinem Kopf drin, die ganze Welt mit ihrer Sehnsucht, mit ihrer Gier, jetzt ein Glas frisches Wasser. Ist ja nichts Böses, aber das beschäftigt mich. Ich bin in der Welt. Aber Jesus betet für uns, das ist das erste Vers 9, ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt. Jesus bittet für uns, dass wir in dieser Welt bewahrt bleiben. Das zieht sich den ganzen Abschnitt durch. In der Welt sollen wir leben, aber gleichzeitig nicht von dieser Welt mitgerissen werden, nicht bestimmt werden in dem, was sie will und von uns verlangt. Sie soll nicht mein letztes Ziel sein, sie soll mich nicht prägen, ich soll frei sein. Paulus hat einmal in 1. Korinther 7, in dem Kapitel beim Heiraten gesagt, haben als hätte man nicht. Das ist das Schwierige. Haben als hätte man nicht. Dass man locker drüber steht. Naja, kann man das? Geld ausgeben und sagen, aber mein Herz hängt nicht dran. Eine Wohnung beziehen und sagen, nun, wenn es sich doch schlägt, gut. Mein Herz hängt nicht dran. Paulus geht so weit, dass er sogar sagt, selbst das Heiraten. Und doch mit der genügenden Leichtigkeit drüber stehen. Sehr, sehr schwer. Haben, als hätte man nicht. Haben, als hätte man nicht. Wie kann ich das tun? Weil Jesus für mich beim Vater betet. Und da steht da, dass Jesus sagt, er bitte nicht für die Welt. Das klingt wirklich in dem Augenblick komisch, als ob Jesus die Welt abgeschrieben hätte. Nun, das ist das Allerschlimmste, wenn Jesus nicht mehr für einen betet, wenn er einen dahin gibt. Er sagt, mach, was du willst, ich kümmere mich nicht mehr um dich. Aber Jesus hat ja auch für die Welt gebetet. Denken Sie nur an seine Kreuzigung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat auch die Welt lieb und geht ihr nach. Das ist hier nicht gemeint. Sondern Jesus sagt, in einer ganz besonderen Weise betet er für seine Jünger. Haben Sie das so gewusst? Wir haben den ganzen Tag über sicher auf wenig Zeit gehabt, um an Jesus zu denken, und er betet für uns, ununterbrochen beim Vater. Dass wir bewahrt bleiben. Und dass manche Dinge vielleicht an diesem Tag doch noch besser ausgegangen sind, als wir dachten, hängt an der Fürbitte Jesu für uns. Er bittet beim Vater, dass wir bewahrt bleiben. Und er sagt das so schön, die du mir, also der Vater, Jesus gegeben hat. Das ist das Kennzeichen der Jünger. Der Vater hat uns in die Hände Jesu gegeben. Und hinter meinem Glauben steht dieser Zusammenhang. Ich kann glauben, weil Gott mich in die Hände Jesu gegeben hat. Und das ist mir ganz wichtig, weil wenn mein Glaube nur auf meiner Entscheidung fußt, dann hätte ich gar kein Zutrauen, dass das hält. Aber wenn mein Glaube in diesem Vorgang ruht, dass der Vater mich in die Hände des guten Hirten gegeben hat, da kommt es nämlich genauso vor. Der Vater, der sie mir gegeben hat, in Johannes 10, ist größer als alles. Ich darf in dieser Geborgenheit und in diesem Frieden sein, weil der himmlische Vater mich dazu bestimmt hat, in den Händen Jesu zu ruhen. Wir haben etwas Sorge, immer wieder diese Aussagen zu machen, weil dann Kleiner kommt und sagt, ja, da kann ich ja gar nichts dafür. Das ist ein Unsinn. Ich kann in meinem Leben sehr viel dafür, aber dieses Große ist ein Geschenk, das ich annehmen kann. Und das ist etwas, was ich erlebe und erfahre, dass der Vater mich in die Hände Jesu gibt, denn sie sind dein. Jünger Jesu gehören dem ewigen Gott und er hat sein Eigentumszeichen drein gebrannt. Das ist auch so schön bei dem Wort, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Sie sind mein. Diese Bestimmung ist so wichtig. Jetzt noch ein Wort zu dieser Fürbitte Jesu. Es ist ja bei uns sehr verbreitet, dass wir für unsere Belange beten, aber oft zweifeln wir daran und denken, ist das wirklich so, dass meine Fürbitte etwas bewegt? Doch, das ist in der Bibel an vielen Stellen erzählt. Wir denken beim Abraham, wo Abraham für die untergehende Stadt Sodom betet. Wir sollen Fürbitte tun. Als Mose betet bei der Schlacht der Amalekiter, ganz arg schön bei Mose, als das Volk das Stierbild errichtet hat und Gott das Volk vertilgen will, da tritt der Mose hin und sagt, Herr, nimm mich hin, aber lass die leben. Erbarm dich über die. Jetzt denken Sie, dem Mose ist es gelungen, für Tausende von gottlosen Menschen seinen Kopf hinzuhalten und Gott hat sich erbitten lassen. Es kommt offen in der Bibel vor, dass wir für eine ungläubige Welt Fürbitte tun sollen. Sein Herr, erbarm dich doch dieser Stadt. Wir können nicht da drin sein wie Jona und sagen, ja, wir haben das Heil gefunden. Aber es geht doch nicht, dass diese Menschen dahin gehen. Herr, erbarm dich über dieser Stadt. Wir kennen die Fürbitte Jesu am Kreuz, habe ich schon erwähnt. Oder wenn wir das aufschlagen im Hebräerbrief, denn wir hatten Hebräer 7, Vers 25. Da ist das von Jesus noch einmal gesagt. Er lebt für immer und bittet für sie. Er kann für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Einen solchen Hohepriester brauchen wir. Daher kommt das Wort vom hohepriesterlichen Gebet. Weil das hohepriesterliche Amt Gottes ist. Was ist das Priesteramt in der Bibel? Das Priesteramt, was wir gerade besungen haben, bei Jesus, so ist er alles, König, Priester und Prophet. König wissen wir, was es ist, Prophet wissen wir, einer, der die Wahrheit sagt. Und der Priester ist der, der den anderen die Versöhnung Gottes vermittelt. Und das müssen sie tun, wenn sie Krankenbesuche machen, sagen, ich möchte das Menschen vermitteln, die Liebe und Vergebung Gottes einem Menschen zusprechen. Ich möchte darum ringen, dass ein anderer das ergreift und fassen kann. Darum hat Jesus für uns gebetet, weil er der hohe Priester ist, der für uns eintritt. Ein ganz schönes Fürbittegebet, eines der schönsten, haben wir im Danielbuch. Daniel 9, das lohnt sich auch nochmal aufzuschlagen. Da spricht Daniel ein Bußgebet für das Volk. Das kann man eigentlich nicht. Normalerweise muss man ja für seine eigene Sünde büßen. Aber das gibt es. Und ich weiß, wie es auch viele Menschen in unserem Land sehr bewegt hat. Für die schrecklichen Untaten, die in unserem Volk geschehen sind. Vor Gott hinzutreten und sagen, Herr, ich gehöre dazu. Und nimm du den Fluch über unserem Volke weg. Da, Vers 3, ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen und erfassen und in Sack und Asche. Und ich bekannte vor Gott, ach du großer und heiliger Gott. Vers 5, wir haben gesündigt. Er stellt sich unter die Schuld des Volkes. Das wird oft in der Politik und so dann im anderen Sinn verstanden. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine wirklich, dass gläubige Leute sich unter die Not und die Gottlosigkeit beugen und sagen, Herr, wir beugen uns unter die Lästerung deines Namens unter uns. Und da kann Neues geschehen. Wir liegen vor dir, Vers 18, mit unserem Gebet und Vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und Gott bestätigt dieses Gebet des Daniels und spricht die Vergebung zu. Weil einer in den Riss tritt, so heißt mal in der Bibel, der dazwischen tritt. Fürbitte tut uns was ganz Wichtiges. Wie hat der Hiob für seine Kinder gebetet? Fürbitte ist ganz wichtig. Sie haben es jetzt erlebt, wie wichtig das unseren Missionaren ist. Ja, weil das eine reale Macht ist. Gott könnte doch auch ohne das helfen. Aber er will es durchs Gebet tun. Und Gott lässt, weil er Gebet erhört, das Geheimnis des Gebets, das ist der Schlüssel für viele Dinge, dürfen wir diese Fürbitte benutzen. Noch eine Stelle, Römer 8, Vers 34, wir haben ja am Pfingstsonntag Römer 8 vom Heiligen Geist und da kommt diese Stelle, ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein. Und da heißt, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns? Jesus ist unser Hohepriester, der beim Vater für uns eintritt und für uns das Heil Gottes erfleht. Ich habe immer noch aufgeschrieben, 1. Johannes 2, 1. Gucken wir nochmal, was das war. Fällt mir gerade nimmer ein. 1. Johannes 2, 1. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Auch dann, wenn wir vor Gott die Gebote brechen, dann ist Jesus immer noch der, der sagt, aber Vater, jetzt hab doch noch Geduld und erbarm dich dieses armen Menschen. Das kann uns nicht lässig machen, sondern das ist ein großer Trost, wo wir das wissen. Und darum verstehen Sie, warum Jesus sagt, nicht für die Welt. Jetzt ist der besondere Schutz für die Jünger wichtig. Nicht für die Welt. Und er sagt, alles was Gott hat, will er seinen Jüngern geben, seine Macht, seine Größe, seine Herrlichkeit, sein Erbarmen, seine ganze Liebe. Alles, was dein ist. Alles, was mein ist, das ist dein und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihn verherrlicht. Christus nimmt vom Vater all die Macht auf und er will alle seine Gaben in seinen Jüngern wirksam werden lassen. Das war Jesus wichtig. Darum sollen wir uns nicht von der Welt bestimmen lassen. Nun, wir lesen Zeitung, wir wollen Bürger dieser Welt sein, wir interessieren uns, was geschieht, wir mischen uns ein in die Geschäfte. Wir sind nicht solche Leute, die nicht am Wahlrecht teilnehmen und die sich nicht für die öffentliche Verantwortung einsetzen. Aber wir müssen immer aufpassen, dass wir wissen, das Reich Gottes ist mehr als diese zerrinnende Zeit. Und das, was mich heute beschäftigt an den Händeln dieser Welt, ist vorläufig. Dietrich Bonhoeffer hat eine schöne Unterscheidung eingeführt zwischen dem Vorletzten und dem Letzten. Das Vorletzte ist bloß vorläufig. Und die irdischen Dinge haben ihre Bedeutung im Vorletzten, aber nicht im Letzten. Im Letzten ist das wichtig, dass ich dies erfahre, wie Christus sich in meinem Leben verherrlicht. Wie verherrlicht sich Christus in meinem Leben? Wir haben ja immer den Traum, dass wir leuchten oder dass wir irgendwas Imposantes tun. Das, was Jesus in uns tut, ist etwas, was man äußerlich meist nicht wahrnehmen kann. Ich habe den Matthias May noch gebeten, dass er nachher erzählt, wie es ihm in England ging, als er ein junger Mann war, und hat es an einem Menschen erlebt, wo man es äußerlich eigentlich gar nicht denkt und hat sein Leben ganz tief geprägt. Und das meine wir, wie man von einem Menschen etwas nehmen kann, wo der andere sagt, an dem sehe ich gar nichts. Es ist also nicht irgendein Strahlen oder äußeres Aussehen, sondern es ist eine Christuswirkung, die von einem Menschen ausgeht. Ich weiß einfach, was unsere Fräulein Kuhn, wer sie noch kannte, unseren Kindern in der Kinderkirche mitgegeben hat. Es war äußerlich nicht der Fall, sondern es war irgendwo eine Jesusliebe und ein Wort und eine Güte. Und das war Christus, der sich verherrlicht hat. Verherrlicht heißt, es hat Christus Raum gewonnen. Und Sie kennen überall solche Menschen, die Ihnen Christus lieb gemacht haben, wo etwas da war, was in einem Menschen sonst nicht drin ist. Diese Formulierung, alles was mein ist, das ist dein. Da hat Gerhard Meyer in seinem Johanneskommentar darauf hingewiesen, das steht genau so im Gleichnis beim verlorenen Sohn, das sagt der Vater zum verlorenen Sohn. Und Gerhard Meyer sagt, es ist interessant, wie die Evangelien genau den Wortlaut Jesu behalten haben. Und in beiden Stellen hat ja Jesus gesprochen, da sieht man es gar keine große Verschiedenheit. Da sagt der Vater im Blick auf den verlorenen Sohn, hier sagt Jesus im Blick auf das, was der Vater ihm gibt, alles was mein ist, das ist dein. Schön. Und jetzt sagt Jesus, ich bin nicht mehr in der Welt. Er geht schon weiter im Blick auf die Auferstehung. Ich bin schon erhöht zum Vater, ich bin aufgefahren. Sie aber sind in der Welt. Es ist ein großer Trost für uns, dass Jesus nicht mehr den Kämpfen, den Versuchungen und den Leiden dieser Welt ausgesetzt ist. Für mich ist das Himmelfahrtsfest auch immer so wichtig, weil man diesen Triumph Jesus so stark betonen kann. Den wir sonst gar nicht so betonen. Da reden wir immer von den Leiden Jesu und von der Feindschaft, die er duldet und wie mickrig alles war. Jetzt ist es erhöht. Meine Schwester Irmgard Weed ist ja eine große Hiller-Forscherin und hat vor Jahren dieses schöne Hiller-Buch geschrieben im Ernst-Franz-Verlag. Und die hat dann neulich beim Jubiläum in seinem Geburtsort gesagt, dass das Lied Jesus Christus herrscht als König eigentlich der größte Angriff auf die Zeitmeinung damals war. Nicht bloß in der Zeit der Aufklärung, sondern auch der absolutistischen Herzöge, die geherrscht haben. Und wo ein Mensch einfach sagt, es gibt nichts in der Welt, dem ich mich unterwerfen muss. Ich werde allein Jesus Christus dienen und allein vor ihm die Knie beugen. Und kein Tyrann dieser Welt kann mich davon wegbringen. Und keine Versuchung soll mich wegreißen. Und ich will ihm ein Loblied singen mit meinem ganzen Leben. Ich habe das dort erst in dem Vortrag so empfunden, wie dieses Lied wirklich das ausdrückt. Und sie sagt, das hat eine ganz andere Qualität als alle anderen Hiller-Lieder. Weil das wirklich ein Triumphruf ist. Allein Jesus hat Macht, alles andere sind nur Schatten. Und wir nehmen das alles so wichtig. Und auch der Teufel hat keine Macht, weil Jesus Christus wirklich der erhöhte Herr ist. Und wir sollen ihm dienen und uns ihm unterwerfen. Und das hat ihn auch, diesen Hiller, bewogen, in den ganzen Leiden seines Lebens durchzustehen. Gut, Jesus ist nicht mehr in der Welt. Er ist der Herr und der König. Und wir können gar nicht groß genug von ihm reden oder von ihm denken. Aber sie sind noch in der Welt, wir sind drin. Wie wir daheim gefahren sind von Tübingen, haben wir gesagt, man müsste eigentlich in jeder Predigt und in jeder Bibelstunde bloß sagen, Mensch, wie wirst du deine Sterbestunde bewältigen? Das ist unglaublich schwer. Wir haben den Wunschtraum, dass wir es, ohne es zu merken, weggerissen werden, aber wir wissen nicht, was der Herr für uns vorhat. Wir sind noch in der Welt, wir müssen noch durch die Leiden und durch die Ängste durch. Aber er macht, jetzt wollen wir gerade keine Augen vom Sterben reden, sondern ich komme zu dir, Vater, erhalte sie in deinem Namen, erhalte sie in der Freude. Und deshalb sind unsere Sterbestunden, sollten auch Stunden sein der Freude und herrlich, wenn noch jemand singen kann und wenn man Lob und Danklieder singt, wenn auch unsere, gerade erhalte sie in deinem Namen. Was ist der Name Gottes? Sein Heilswerk in seiner Auferstehung, dass er den Tod bezwungen hat. Erhalte sie in der Freude, dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Vater, erhalte sie. Das ist ein Geschenk, das nur der Herr, der Vater selber tun kann. Hier wird das Wort gebraucht, heiliger Vater. Ja, wir sollten nicht zu einem Papst, heiliger Vater sagen, wenn Jesus diesen Ehrentitel dem ewigen Gott gibt. ist ein ganz besonderes Wort. Da ist sicher noch einmal das Vateramt Gottes ganz besonders herausgestellt, dass Jesus einmal sagt, du, heilig heißt, abgegrenzt von allem anderen. Heilige sie, durchdringe ihr Leben. Wir haben jetzt so viel vom Heiligen Geist gesprochen. Lass deinen Geist sie so treiben, dass sie bewahrt bleiben in dir, auch wenn sie in der Welt sind. Wir haben Teil an den Sorgen, wir gehen durch die Traurigkeiten durch, wir erleben Dinge. Ja, was haben manche für ein bewegtes Leben hinter sich und sind durch schwere Dinge. Und doch haben sie überwältigend nur die Güte und Herrlichkeit Gottes erlebt. Wenn Friedrich von Bodelschwingh, der Vater, das Sterben seiner vier Kinder erlebt, sie werden selten eine so herrliche Beschreibung der Größe und des Sieges Jesu erleben wie dort. Wunderbar, weil einfach einer Morgenglanz der Ewigkeit und fröhlich hinübergeblickt bei allem Leid, bei allen Tränen. Und das war was Großes, wenn der Vater einen darin erhält, in diesem Frieden. Das ist realistisch. Und jetzt merken Sie wieder, warum es uns so geht. Wir wollen den Sieg Jesu betonen, aber wir wollen nüchtern bleiben mit den Erfahrungen dieser Welt. Wir erleben die Welt in ihren grausamen, auch in ihren grausamen Stößen, die uns, sie uns versetzen kann. Was schreibt der Johannes immer von der Welt? Er schreibt, sie macht uns Angst. Warum macht sie Angst? Einfach Lebensangst. In der Welt habt ihr Angst. Johannes 16, Vers 33. Er spricht vom Hass der Welt. Kommen wir auch nochmal drauf. Er spricht von der Versuchung der Welt. Aber Jesus ist stärker als diese Welt und keiner kann sagen, das bewältige ich. Sie werden es ja bei sich, vielleicht sind Sie nicht so labil wie ich, dass man sich vornimmt und dann nach wenigen Minuten kann man das gar nicht durchhalten, was man sich vorgenommen hat. Und deshalb ist entscheidend, dass Jesus uns bewahrt und für uns betet. Ich komme zu dir, erhalte sie in deinem Namen. Namen ist immer in deinem Werk. Es geht nicht um eine Kombination von Buchstaben. Der Name ist so, wie Gott sich vor uns zeigt. Erbarmer ist sein Name. Heiland ist sein Name. Jesus ist sein Name. Retter ist sein Name. Hirte ist sein Name. Sein Programm. Erhalte sie darin, dass wir in der Hirtenliebe Jesu geborgen sind. Dass sie eins seien, wie wir. Wir werden das nächste Mal erst noch ausführlich behandeln, was das Einssein heißt. Weil das immer wieder missverstanden ist. Wir sind so organisatorische Leute. Es liegt vielleicht auch an unserem Denken. Das Einssein zwischen Gott und Jesus ist eine Lebenseinheit und keine Organisation. Das ist keine Sache von Papier und Stempel. Das ist eine Lebenseinheit. Erhalte sie so, dass sie eins seien wie wir, dass wir so in Gott drin sind, auch wo wir in den Unruhen und den Ängsten der Welt in Gott leben. Der Vater bittet, Jesus bittet für uns darum, dass wir darin bleiben. Wir können in dieser Welt nur bestehen durch diese Fürbitte. Und nun, Vers 12, ich habe sie bewahrt. Was ist die Bewahrung? Die schlimmste Not, vor der wir Angst haben, ist, dass ich in meiner Verbindung zu Jesus scheitere. Dass ich in meiner Verbindung zu Jesus scheitere. Das ist die große Not. Und da müssen wir aufpassen, dass das nicht geschehen kann. Ich habe sie bewahrt. Er bewahrt Herzen und Sinne. So schön im Luthers Morgensegen, dass der böse Feind keine Macht an uns nehme. Das ist uns gar nicht bewusst, dass morgens, wenn wir aufstehen, der Teufel rumgeht und schon probiert, wo er uns matt setzen kann. Und dann sagt Jesus, ich schütze dich. Er bewahrt Herz und Sinne in ihm. Auch alte Menschen sind nicht vor Torheit gefeit. Herr, bewahre mich in dir. Außer der Sohn des Verderbens, der Sohn des Abgrunds. Ich möchte jetzt gar nicht drüber reden. Wir haben oft in der Passionszeit über Judas geredet und jetzt auch nicht für den, der wieder grübeln will. Es wird gesagt, Judas ist ein ganzer Sonderfall. Sie heißen nicht Judas und Sie sind nicht Judas. Freuen Sie sich. Jesus sagt, alle habe ich bewahrt, außer dem einen. Freuen sich, dass sie der eine nicht sind. Mehr brauchen sie nicht wissen. Damit die Schrift erfüllt wird, dass es Jesus so wichtig war, dass die Schrift erfüllt wird. Wir haben es immer auch deutlich gesagt, dass auch der Judas in seiner Verantwortung getroffen wird. Brauchen auch nicht drüber grübeln. Aber keiner von ihnen ist verloren. Die Fürbitte Jesu ist so was Starkes. Darum gibt's Heilsgewissheit, wo ich auf Jesus blicke und ihm gehorche. Nun aber komme ich zu dir und rede dieser Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Was uns hält in der Angst der Welt, ist das Wort. Und das nicht sagt deine Worte, sondern dein Wort, das ist immer etwas, was wir nicht manipulieren können. Die Worte Jesu sind die Offenbarung Gottes für diese Welt. Das ist das, durch das ich zum Glauben komme. Dieses Wort ist der Same, der meinen Glauben weckt. Und das ist mir ganz wichtig, weil wir heute in unseren Kirchen, den christlichen Kirchen, völligen Nonsens lehren über das Wort Gottes. Meint es ja ein Buch, wo wir unsere Gedanken drüber setzen können. Das Wort Gottes ist das, was uns Jesus gegeben hat als sein Heil, aus dem wir schöpfen können, das Wort, das Leib und Seel gesund macht, das mit einer göttlichen Kraft begabt ist, das uns zum Glauben führt. Dieses Wort ist Träger des Heiligen Geistes. Und alles, was wir jetzt über dieses Wort sagen können, wir haben es oft gehabt, ich habe Ihnen dein Wort gegeben, wie einen Gegenstand. Und dieses Wort, lass mich dein Wort bewahren, rein, lass mich dein Kind und Erbe sein. Ich will dieses Wort bewahren, weil dieses Wort allein tragfest ist. Und es war durch alle Zeiten so, was war das in der Aufklärung, wie die Menschen das Wort Gottes in den Dreck gestoßen haben. Dann plötzlich bricht es wieder auf und die Menschen erkennen, was sie im Wort haben. Im Wort Gottes, einer Wahrheit. Es ist ganz schlimm, dass wir wieder in einer Zeit leben, wo das so verachtet wird und wo über alles Mögliche geredet wird und das Wort nicht mehr Raum hat. Das Wort ist die Mitte, das, was uns durchhält. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und der Hass hat sich gegen die Jünger gewandt. Das hängt am Wort. Leute, die nach dem Wort leben, werden gehasst, weil sie nicht gleichförmig sind. Sie sind keine Trendies, die mit dem Zeitgeist gehen. Sie leben aus dem Wort, sie richten ihre Handlungen nach dem Wort ein und das passt nicht in unsere Zeit. Und der Hass der Welt hat Jesus ja so gemeint, den hat schon ihn getroffen, das wird seine Jünger auch treffen, da kann man nichts dagegen machen. Hass muss durchlitten sein. Die Christenverfolgung, die auch in unserem Jahrhundert durch die Welt geht, hat ja in den Religionen ganz andere Gesichter. Im Islam ist sie anders als im Hinduismus, aber sie ist in unserer westlichen Kultur ganz stark verbreitet. Wenn einmal die vielen Hassgefühle losbrechen, die heute Menschen haben, enttäuscht auch von den Christen, von der Kirche. Ah ja. Da merken wir erst, was wir für eine kleine Gruppe noch sind. Der Hass ist sehr, sehr groß. Er ist verdeckt unter einer Kultur des Anstands und der Menschlichkeit. Aber der Hass ist unheimlich groß. Wie das im Kommunismus losbrach, selbst wie das Russland so ein frommes christliches Land zerstört hat, wie es den Menschen Raum gewonnen hat. Wir haben es auch in unserem Land schon in vielen Revolutionen erlebt, wie es ein Hass war. Und jetzt sagt Jesus, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Das war ihm gerade wichtig. Entrückung ist ein schöner Gedanke. Da nimmst du den Herr aus dem Getümmel raus. Nein, die müssen drin bleiben und müssen sich bewähren in diesen Leiden. Wir haben in unserer Arbeit Licht im Osten nicht einmal einen Menschen zum Asyl geraten, aus dem Land rauszugehen. Auch wenn er 10, 12 oder 15 Jahre im Straflager war. Ich habe nicht das Recht, einen Menschen rauszunehmen aus der Bedrängnis. Wenn er selber wählt, soll er es tun. Es ist schwer. Aber ich weiß, dass viele gerade in der Bedrängnis ganz wunderbar ihren Herrn bezeugt haben. Und viele gesagt haben, in diesen trostlosen Plätzen wurde ich ganz besonders gebraucht. Jesus, ich habe sie nicht rausgenommen aus der Bedrängnis, auch aus der Welt. Und wir müssen in dieser Welt drin sein, mit ihren ganzen Nöten und mit ihren Versuchungen. Da hat uns der Herr hingestellt, aber nicht von der Welt, aber in der Welt. Nicht das Wesen von der Welt zu tragen, nicht von der Welt bestimmt sein. Dass die Versuchung uns nicht mitreißen kann, dass es uns nicht geht, wie Judas, der gegen Jesus wird. An der Stelle entscheidet sich's, ob das nun das Geld war oder was ihn bestimmt hat oder bloß enttäuscht war. Dass du sie bewahrst vor dem Bösen, das ist das Böse. Das Böse ist, dass ich Jesus verliere, dass ich Jesus nicht mehr liebe, der alles für mich getan hat. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Jünger Jesu sollen nicht teilhaben am Wesen dieser Welt. Das heißt, und das ist jetzt die Frage, es soll uns nie in unserem Leben um Ehre gehen, um Macht, um Geld, obwohl wir mit Geld umgehen. Aber letztlich mit dieser königlichen Distanz. Das ist schwierig. Schwierig. Wie will man das machen? Und es ist ein Weg, den uns Christus weist. Mir sagt dann so leicht, das kann man nicht. Ich habe ja noch an dem Sonntag den Dr. Deichmann bis zum Abend gehabt, weil er noch ein Restticket ausfliegen wollte. Auch hier ist er sehr gewissenhaft in seiner Haushalterschaft gewesen. Waren vielen beeindruckt, wie schlicht und einfach dann auch ein Mensch lebt, obwohl er sicher viel Geld hat. Und wie viel er in das Werk der Liebe und der Mission steckt. Aber das ist immer so, man sagt dann, das kann man nicht als reicher Mann. Ich staune manchmal, dass es doch immer wieder Leute gibt, die sehr ungeheuer verantwortlich umgehen, und wir sind ja immer wieder tief bewegt, was wir auch immer wieder erleben in den Werken, wenn wir ein wenig sehen, was Menschen um Jesu Willen tun und auch einfach um nicht gebunden zu sein an die Dinge dieser Welt. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist, was heißt jetzt Heiligung? Mach sie ganz dir zugewandt in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, das Wort der Wahrheit, indem ich die Welt erkenne in ihrem trügerischen Sinn. Was hat die Welt denn eigentlich zu bieten? Sagt man immer, man nimmt ja nichts mit und so. Aber wir lassen uns betören. Es ist uns so arg wichtig, wie lang wir leben, wo wir leben, wie wir leben. Es ist so arg wichtig, wie wir von den anderen angesehen werden. Unser Ruf ist uns so wichtig, mir auch. Aber ich habe mich heute auch an dieser Stelle immer wieder getroffen gefühlt, dass man sieht, wie stark man hier hineinrutscht, wie wichtig das Jesus war. Er kann uns nur segnen, wenn wir gelöst sind von der Art dieser Welt und ihm treu dienen. Heilige sie in der Wahrheit. Mach sie ganz eigen zu dir. Und dann sendet er uns in die Welt als seine Boten. Er sendet uns aber als solche, die eine Botschaft bringen. Eine Lebensbotschaft an Menschen. Auch einen Bußruf. Sicher das allerschlimmste Versäumnis von unserer Christenheit heute, dass sie der Welt den Bußruf nimmer gibt. Und die Menschen wissen gar nicht mehr, dass eine radikale Umkehr nötig ist. Hat der Teufel fertig gebracht, den Christen sagen, du brauchst doch zur Bekehrung ausrufen. Was denn sonst? Umkehren, weg, wie denn sonst? Ich muss meinen Lebensstil ändern, nicht bloß ökologisch, sondern ich muss ihn vor Gott ändern und ich muss zum Leben einkehren, sonst verliere ich alles. Und dann, wie kann er uns in die Welt senden? Er kann uns gebrauchen. Wie können wir denn sonst drüber reden und sie verließen alles und folgten Jesus nach, wenn wir selbst innerlich nicht gelöst sind von all den Dingen dieser Welt? Wir leben abgeschieden, mit wenigem zufrieden und brauchen es nur zur Not. Wir brauchen es nur zur Not. Das war Ter Stegen-Gedicht. Aber wir leben schon ganz anders in der Welt. Er sendet uns in die Welt, ich sende auch sie in die Welt, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien. Jesus hat sich ganz dahin gegeben für uns, damit wir in ihm geheiligt sind. Was ist das Heilige in unserem Leben? So ganz blödes denken, wenn wir immer meinen, Heiliger ist ein Fehlerloser. Nein, nein, sondern dass in unserem Leben die erneuernde Kraft Jesu wichtig ist, sichtbar. Dass es, man merkt, da ist das Wort, das in einem Menschen schafft, da ist Christus da, der uns immer wieder auch vor unsere eigenen Versäumnisse stellt. Ich bin doch bei jedem Wort selber gerichtet, was ich Ihnen sagen will. Das ist doch die Art, wie er uns heiligt, wo er uns Dinge zeigt heute Abend. Lass das doch, lege es doch weg. Und er sagt, der Vater heiligt uns. Das ist wunderbar. Matthias, jetzt erzählst du noch von der Engländerin. Das wäre noch schön als ein Beispiel einer solchen Frau, in deren Leben Jesus was geheiligt hat. Komm da her.
Also es war in der Zeit, ich habe es schon mal erzählt, da habe ich Gelächter geerntet, weil ich gesagt habe, eine ältere Frau mit 50 Jahren. Also mitten im Leben stehend, sage ich diesmal, mitten im Leben stehend habe ich sie kennengelernt. Ich habe dort studiert in England und sie war eigentlich, was man so beschreiben würde, in der Zeit war ich noch nicht gläubig, als ich sie kennengelernt habe. Sie eine Frau, die äußerlich eher, sagen wir mal, unangenehm auffällt. Also sie hat ein Buckel gehabt, eine kleine Frau, sah eigentlich älter aus, als sie dann tatsächlich war. Und man hätte ihr auch, wenn sie, was weiß ich, mit Sorge über die Straße gegangen wäre, hätten wir auch ein ziemlich verhärmtes Leben nachsagen können. Aber als man sie kennengelernt hat, war das eine ganz andere Ausstrahlung, die sie gehabt hat. Und sie hat mir in der Zeit, wie ich dort studiert habe, immer wieder Unterkunft geboten. Come in for a cup of tea. Und wir haben viel geredet und sie hat von innen heraus geleuchtet. Also das, was ihr an äußerlicher Ausstrahlung, was die Werbung eben so predigt, was ihr dann gefehlt hat, also dieses strahlende Mannequinwesen oder was auch immer, der äußere Glanz, das war vollkommen aufgehoben dadurch, was sie an Ausstrahlung von innen heraus hatte. Sie hat auch eine ungeheure Fröhlichkeit gehabt. Und man hat richtig gemerkt, sie hat aus ihrem Leben erzählt, wie sich bei ihr so vieles geändert hat. Also, dass sie ein sehr, sehr hartes Leben hatte, geheiratet hatte, zwei Kinder hatte, ihr Mann ging fremd, hat getrunken und sie war eine ziemlich, ja, wie man so eigentlich denken kann, eine ziemlich abgehärmte und harte Frau geworden. Und dann trat Jesus in ihr Leben und hat tatsächlich diese Veränderung geschafft. Und das kann man eigentlich wirklich, hat man richtig gemerkt an ihr, wie sie dann erzählt hat, was Jesus in ihr verändert hat und wie sich dann so vieles verändert hat. Sie war in der Zwischenzeit geschieden, hat wieder versucht, eine Brücke zu schlagen zu ihrem ungläubigen, trinkenden Mann. Unvorstellbar eigentlich, hat sie selber gesagt, zu ihrem vorigen Leben. Und hat geschwärmt und ja, ist übergelaufen quasi vor Freude, Jesus begegnet zu sein. Also es ist immer wieder erstaunlich, wenn man Menschen einfach trifft, die von Jesus erfüllt sind, weil sie etwas nach außen tragen, was mich eben auch sehr beeindruckt hat in der Zeit. Etwas nach außen tragen, wo man merkt, es kommt nicht von ihnen. Es kommt nicht von irgendwelchen äußeren Erfolgen, es kommt nicht davon, dass sie besonders gesellschaftlich anerkannt sind, sondern Gottes Geist verändert und strahlt von innen heraus. Das habe ich eben an der Frau kennengelernt. Das war großartig.
Und das war später auch die Brücke, wo du zum Glauben kamst.
So ist es. Also sie hat nicht locker gelassen.
Wunderbar. Ja. Danke dir.